Were you drinking wine from Argentina or Indonesian coffee? Did you take some in a plane and go fly across the country? Did you go to work the next week, drive your daily 20 miles?
Solidarische Landwirtschaft ist für mich Verantwortung füreinander zu übernehmen.
Bei der solidarischen Landwirtschaft geht es darum, dass quasi ein fester Kreis an Leute die Kosten und die Verantwortung über die gesamte Landwirtschaft übernimmt. Wir zahlen also für die Landwirtschaft und nicht für die Produkte.
Was mich begeistert ist, dass wir damit dem Kapitalismus den Boden entziehen.
Herzlich willkommen zu der Dezember-Ausgabe von Logbuch Solidarische Landwirtschaft. Im Studio und am Mikrofon für euch ist Fabian. Heute wollen wir euch mitnehmen auf die Gartenkorb. Eine kleine Reportage habe ich für euch vorbereitet. Und schon nach etwa 20 Minuten endet dieser kürzeste Podcast von Logbuch Solidarische Landwirtschaft bisher. Aber angesichts der Tatsache, dass heute Heiligabend ist, mag das mir verziehen sein. So, ich stehe jetzt hier am Eingang des Geländes von der Gartenkorb im Germanenweg 8a in Tunsel. Die Anti-Atom-Flagge schwenkt von einem Pflug. Hinten dran stehen ein halbes Dutzend Fahrräder an den Fahrradständern angekettet bzw. angelehnt. Hier stehen noch ein paar alte Reifen zum Abtransport bereit, die entsorgt werden müssen. Dann einiges landwirtschaftliches Gerät. Am Briefkasten hängt ein Fessenheim-Abschalten-Aufkleber unter der Adressbezeichnung von der Grünzeug GbR, der Solawi Grünzeug GbR, dem Gemüseanbau. Und wenn ich hier um die Ecke gehe, sehe ich das Kistenlager mit unseren mittlerweile dezimierten Kisten, weil viele davon im Lager sind, beziehungsweise auch in der Verteilung. Und es hängt eine Flagge hier vom Power to the Bauer. Zu meiner linken Seite schließt sich die Werkstatt an, die wir hier reingebaut haben. Über der Werkstatt hängt eine Hängematte, die jetzt im Winter eher unbenutzt aussieht. Ja, verschiedenste Teile, Metallteile sind hier um die Werkstatt rum, auch Leitern, Kabel und so weiter. Die Geräte sind hinten angesteckt, da sitzt auch Felix gerade auf dem Traktor und versucht, einen Kurzschluss im Traktor zu beheben, was noch nicht so ganz zu gelingen mag. Im Moment haben wir keinen fahrenden Traktor, unsere zwei Fendt GTs sind in der Werkstatt und hier hört ihr die Versuche im Hintergrund von Felix, den Trecker zum Laufen zu bringen. Die Motorhaube ist aufgeklappt und er hat das Pult in der Hand. Ja, da geht was. Er ist nah dran. Gegenüber, worauf Felix gerade schaut, sind einige Großkisten mit aussortiertem Gemüse oder beziehungsweise Putzresten von Gemüse. Ein alter Herd, den wir aussortiert haben und drei junge und etwas nicht mehr so ganz junge Frauen, die den Lauch putzen und immer wieder zu Felix rüberschauen und hoffen, dass der Traktor anspringt, weil dann nicht so weit gelaufen werden muss, um den restlichen Lauch zu ernten. Lukas kommt gerade aus dem Waschraum raus und bringt immer wieder Kisten rein und raus, versucht dort das Gemüse aufzubereiten für morgen und Katrin, Sarah und Ursula putzen den Lauch, der morgen verteilt wird. Nebendran stehen einige Dutzend Kisten Rotkohl und Wirsing. Sie machen gerade den Lauch und Feldsalat wird dann frisch geerntet morgen. Gerade neben dem Waschsalon geht es runter in das Lager. Im Lager gibt es verschiedene Kulturen. Da fragen wir gleich mal unseren Kollegen Lukas, was wir denn so im Winter hier zur Verfügung haben, was gerade eingelagert ist und was Menschen denn in einer solidarischen Landwirtschaft essen, die sich regional und saisonal ernähren möchte. So, wir sind jetzt hier. Es ist kurz vor Weihnachten, es ist Dezember. Wir sind im Lager der Gartenkorb, wo wir die Frage beantworten wollen, was gibt es denn im Winter eigentlich zu essen bei einer solidarischen Landwirtschaft, die sagt regional, saisonal, Futter. Was gibt es denn eigentlich so im Lager in die Zeit?
Also in der Jahreszeit gibt es ja eigentlich auch draußen noch einiges, also Grünkohl, Rosenkohl, Lauch steht viel im über den Winter auch, ein Spinatfeldsalat, einige Kulturen, frisches Zeug und in den Folienhäusern auch. Zur Frage, was gibt's wann, da gibt's natürlich auch frisches Zeug. Hier ist es jetzt eher so, dass das reichhaltige, sattmachende, ein Haufen Kartoffeln eben. Klar, Möhren natürlich, Pastinaken als wichtige Wurzeln, Wurzelpetersilie, die sich nicht ganz so ewig halten wird, leider, aber rote Beete, Wahnsinnsertrag dieses Jahr. Auf jeden Fall sehr viel Material. Dann gibt es hier drüben noch Haferwurzeln, Schwarzwurzeln, das ist eher so eine Spezialität. Auch aufwendig im Anbau, bisschen fraglich, wie oder ob und in welchem Umfang man sowas überhaupt machen will. Gerade bei der Schwarzwurzel ist halt wirklich die Haltbarkeit, die sehr dafür spricht. In Großkisten hier oben gibt es halt Sellerie natürlich als ein Einlagegemüse, ein wichtiges. Dann Superschmelz, also große Kohlrabi und eben noch weitere Wurzeln von denen, die ich gerade aufgezählt habe. Und da vorne gibt es dann natürlich noch Butterrüben und eben noch so Kohlrüben, auch Rettiche und so, die man auch einige Zeit lagern kann. Habe ich irgendwas vergessen, was wir jetzt dann so rausgeben? Ich glaube nicht. Doch, Zwiebeln. Klar, da haben wir jetzt auch noch irgendwie bis ins neue Jahr. Mal schauen, wie lang. Zwiebeln und Schalotten war auch eigentlich noch ein relativ okayes Jahr. Und das ist natürlich auch was für den Winter. Das sind dann vielleicht in der Summe 15, 20 Kulturen. Klar, da kommt noch so frische Zeug hier und da dazu. Asiasalate, Spezialitäten, Hirschhornwegericht, Chicorino, alles so nicht als Hauptkulturen so richtig zu bezeichnen, aber auch einfach eine Erweiterung des Sortiments. Und eben die ganzen Standardgemüse hier in der Region können wir halt einen Haufen Zeug anbauen. Also klar, so bei vielen Wurzeln, auch gerade Schwarzwurzeln und so, haben wir eigentlich grundsätzlich eher zu schwere Böden. Da kann man aber mit Sorten viel machen. Also gerade Möhren haben wir jetzt sehr viel von der Oxart angebaut, einfach weil die ein bisschen stumpfer, ein bisschen konischer ist, oder ein bisschen kürzer, einfach mehr so eine rübige Form. Nicht so der Nantes-Typ, den wir aber jetzt gerade zum Beispiel rausgeben, der einfach hier auf den Flächen, würde ich sagen, sich mehr anbietet zu machen. Da sind wir natürlich auch am uns finden erstmal. Da müssen wir halt mal schauen, was geht hier überhaupt. Man kann da wahrscheinlich irgendwie Fläche für Fläche das Sortiment anpassen und die Sorteneigenschaften. Und jedes Jahr sowieso völlig anders. Ne, jetzt dieses Jahr war beschissen für viele. Ja, und dafür, dass es auch viele Ausfälle gab an vielen Stellen, ist durch unser sehr vielfältiges und auch sehr durchdachtes Planungskonzept, denke ich schon, das Material da jetzt die nächsten 4 Monate zu essen für uns, für unsere Community.
Es gibt ja auch noch die Kürbisse, die schon verteilt wurden, die müssten auch noch in den Kellern der Leute rumlaufen. Ich war heute bei mir im Keller, da steht noch ein Butternut, so ein grüner und ein Hokkaido. Nee, so ein Blue, wie heißen die? Blue Ballot. Blue Ballot, ne? Genau, und dann habe ich ja noch ein paar eingekochte Tomaten. Jetzt, wir versuchen ja diese ganze Kühlung hier auch ohne Kühlung, also Kühlung von außen zu machen. Wie ist da so die Erfahrung jetzt wir sind jetzt im dritten Jahr, 2 Winter haben wir schon gemacht. Was sind da die Herausforderungen?
Aber es ist schon sehr, sehr schwierig ohne aktive Kühlung. Gut ist natürlich, einen Luftabzug zu haben. Ne? Das Gemüse, das veratmet sich ja im Prinzip über den Winter und produziert viel Wärme. Letztlich passt sich das ja ans Jahr an. Man muss da halt irgendwie den Punkt finden vorm Frost, das Großteil zu räumen, das dann halt hier runterzubringen, möglichst in die Erde rein. Dass es halt möglichst schnell kühl ist. Da gibt es halt einfach auch unterschiedliche Haltbarkeiten, Empfindlichkeiten. Jedes Jahr ist anders so. Und Herausforderung, klar, wenn es dumm läuft und ein Herbst ist und das Lager wird warm, dann geht es natürlich schnell kaputt, das Zeug. Dann müssen wir es halt kompostieren. aber bisher haben wir jetzt gute Erfahrungen gemacht. Sind ja auch alles sehr typische Lagergemüse. Wenn man eben Möhren, Kartoffeln, da gibt es ja letztlich Jahrhunderte Erfahrungen, das auch gut zu lagern einfach. Genau, ich weiß nicht, eine aktive Kühlung, das ist halt auch, das ist auch ein bisschen oftmals damit verbunden, glaube ich, dass Zeug halt auch frisches Zeug lange haltbar gemacht werden soll. Das ist natürlich gut für Salate, wir stellen die in Schatten und machen die nass. Und andere Leute würden die halt sofort auf runterkühlen, dass die dann auch nochmal weggefahren werden können, nochmal verpackt werden können, nochmal weggefahren werden können oder so. Das ist ja nicht unsere Problematik und das ist gut, außer der Frost kommt viel zu hart, jetzt auch im Winter im Freiland, ist halt auch für uns schon auch eine Herausforderung, Grünzeug auch zu haben, frisches Zeug, und das kann natürlich manchmal einfach dann nicht möglich sein, aber in der Regel wird jetzt das Grünzeug ja geschnitten, verpackt, direkt zum Verbraucher gebracht, innerhalb von 24 Stunden, wenn man so will. Und da sind wir, da würde ich sagen, sind wir einfach auch klar im Vorteil. Da, Da brauchst du diese Kühlkette für die kurzfristige Haltbarmachung, die brauchst du mit Sicherheit nicht, würde ich sagen. Die langfristige, ja, das ist mit der Technik, denke ich, immer so. Man kommt dann immer sehr schnell in andere Ligen. Da muss man dann halt letztlich, da muss man dann sagen, ne, Geld, Energie, Technik, was ist die Ersparnis, was gewinne ich bei so, wenn ich jetzt hier wirklich viele 100 €, also einmal muss man so eine Kühlung kaufen, wenn man da viele 100 € investieren muss, dann an Energie. Trotzdem, die Schlepperei ist fraglich, baust du ein Kühlhaus, technisierst du dich, dann kaufst du am besten gleich einen Gabelstapler, kannst du 4 Großkisten aufeinander stellen oder so. Das ist dann irgendwo so, oftmals finde ich zumindest, ist es einfach bei der Technisierung immer so eine, kommst dann immer vom Größeren ins noch Größere oder ja, und hier jetzt, ich glaube, wir sind halt einfach in der Dimension, wo das gerade so gut geht. Ne, das ist natürlich, ist das schon auch anstrengende Arbeit, so quasi so eine analoge, simple Lagerung, aber es funktioniert. Es gibt jetzt, also dieses Jahr bin schon durchaus zufrieden. Also es gibt einfach auch Gemüsesorten, die gehen schneller kaputt. Ne, Wurzelpeterle oder so, oder Haferwurz, wo wir jetzt wahrscheinlich wirklich aufhören, die anzubauen. Das geht halt kaputt. Aber ja, wenn die Qualität stimmt, die Kartoffeln sehen gut aus.
Kann man da schon einiges machen. Cool, danke. Aus dem Lager raus, in die untergehende Sonne, laufen wir von dem Hof direkt runter, also von dem Hof, von der Hoffläche, und gehen mal zu den Kulturen und zu den Anbauflächen. Hier haben wir nämlich unseren langen T1, den Tunnel 1, der abgedeckt ist, mittlerweile keine Plastikfolie mehr hat. Die Erde, die sehr zusammengepresst war von den Jahren oder jahrzehntelangen Beanspruchung hier im Gemüseintensivbetrieb, ist jetzt aufgerissen worden mit einer, keine Ahnung, einem Pflug. Auf jeden Fall so aufgerissen worden, dass jetzt das Wasser auch eindringen kann und die vielen, ja, Nitrate und vielen Stoffe, die man eigentlich nicht darin haben will, endlich mal ausgeschwemmt werden von dem hoffentlich stark kommenden Regen in diesem Winter, dass das alles ein bisschen ausgeschwemmt wird und sich die Erde dann wieder erholen kann und beleben kann. Direkt hinter dem Tunnel sind verschiedenste Flächen von der Gartenkorb, die hier mit Minze, verschiedenen anderen Kräutern noch belegt sind. Rosmarin, es wächst hier. Und weiter oben sind die Lauchkulturen, die vorhin selektiv beerntet wurden und gerade geputzt werden von Sarah, Ursula und Katrin. Hinten dran gibt es Chinakohl, Salatstauden und am Horizont sieht man die Schlote der Müllverbrennungsanlage, die im Gewerbegebiet Breisgau steht. Ganz am Horizont hinten sieht man die schneebedeckten Berge der Vogesen. Und im vorne fällt, also zwischen dem Chinakohl und den anderen abgeernteten Kulturen, ist noch ein größerer Streifen Gründüngung, wo dieses Jahr unsere Leihkühe aus Seefelden standen. Ja, und wir laufen jetzt gerade zum Hühnerstall. Neben mir läuft Lukas, einer unserer Gärtner, und wir wollen uns unterhalten über die Bioland Wintertagung 2014. Im kommenden Januar vom 13. bis zum 15. Findet das in der Evangelischen Akademie Bad Boll statt, und die Gartenkorb ist da Ehrengast, kann man sagen. Lukas, wie sind wir da hingekommen?
Also erstmal, diese Bioland Wintertagung findet seit einigen Jahren statt und wir haben schon im vergangenen Jahr dort das Glück gehabt, referieren zu dürfen, sage ich mal. Da haben wir halt in einem Referat zu viert unser Konzept der solidarischen Landwirtschaft vorgestellt, am Beispiel eben der Gartenkorb hier in Freiburg, unser gemeinsames Projekt, was jetzt dann in die vierte Saison startet. Und ja, da haben sich eben auch mit der Zeit, auch in Zusammenarbeit mit dem Böck, mit Beraterinnen, ne, haben wir halt Kontakte geknüpft und es bestand auf jeden Fall reges Interesse an der Thematik. Und im diesigen Jahr wurden wir halt eben eingeladen, unter dem Motto Solidarische Landwirtschaft, Konzept mit Zukunft, einen ganzen Nachmittag zu gestalten. Und da haben wir eben dann verschiedene Leute eingeladen. Also wir wollten jetzt nicht selber unbedingt nochmal da referieren. Es hätte sich natürlich auch angeboten, den Film zu zeigen. Da läuft aber was anderes schon und das werden wir dann nochmal 2 Tage später in der Nähe von Stuttgart tun bei einer interessierten CSA-Gruppe. Genau, an diesem Dienstag, den 14., werden wir eben am Nachmittag dann da referieren. Und zwar wir heißt verschiedene Projekte. Das ist einmal der Luzernenhof hier gleich um die Ecke, auch ein Biolandhof, der umstellt mit einem Milchviehbetrieb, auch mit Käserei und Gemüsebau im Aufbau und einer Landwirtschaft viel
Getreide auch. Und das ist halt ein Projekt, das wäre jetzt ein Beispiel für ein Projekt, was umstellt, was eine in Anführungszeichen konventionelle Biovermarktung hat und auch teilweise noch weiterführt, aber umsteigen möchte auf eine gemeinschaftlich getragene, solidarökonomische Landwirtschaft auch. Auch ein Projekt, mit dem wir viel zusammenarbeiten. Das hat sich natürlich angeboten, die einzuladen, dass die da auch Raum bekommen, von ihrem Projekt zu berichten. Und dann als zweites haben wir natürlich eigentlich eher aus dem deutschsprachigen Raum, haben wir gedacht, an Buschberghof oder so, irgendein Projekt, ne, was sich schon bewährt hat, was viele Jahre schon hinter sich hat, was ein bisschen zeigen kann, dass so eine landwirtschaftliche Solidarökonomie Sinn macht und nachhaltig sein kann, auch sich über Generationen laufen kann. So haben wir jetzt aus Norddeutschland keine Zusagen bekommen. Dafür haben wir aus Genf eine Zusage bekommen von Rudi, der ja auch Deutsch gut kann und der beim Syndicat des Maraîchers de Genève organisiert ist, also eine Gemüsekleinbäuerin-Gewerkschaft und eben auch einer der landwirtschaftlichen, gärtnerischen Akteure im Jardin de Cocagne, auch ja im Projekt haben wir zu Genüge betont, was uns sehr inspiriert hat vor einigen Jahren, als wir hier angefangen haben. Ja, und als weiteren Akteur, jetzt auch ein bisschen vielleicht mehr der politische Rahmen, haben wir dann eingeladen die Katharina Kreis, die jetzt leider nicht kommen kann, aber ersetzt wird durch einen Kollegen vom Netzwerk Solidarische Landwirtschaft. Und da geht es um einen Zusammenschluss diverser Solidarhöfe, die sich eben auch vernetzen, im Austausch sind, versuchen einander zu beraten, zur Seite zu stehen. Und die Idee dieser dritten Veranstaltung wird sein, auch mit den Referentinnen der zwei Veranstaltungen davor halt zu diskutieren, was gibt es für Perspektiven, für Umstellungsbestrebungen, was gibt es für Eigentumsformen, was gibt es für eben auch für langjährige Erfahrungen, was gibt es für Schwierigkeiten. Genau, und da werden dann auch nochmal Leute natürlich von uns zu Worte kommen, ein bisschen über unser Projekt hier berichten. Und ja, ich bin gespannt. Eine ganz tolle Sache ist natürlich, dass wir da im Zusammenarbeit mit den Bioland-Leuten und mit dem Böck irgendwie die Chance haben, Solidarlandwirtschaft dem Rahmen zu geben und auch eben mit viel Praktikern ins Gespräch zu kommen, Praktikerinnen, eben Landwirten, die eben konventionell biologisch vielleicht wirtschaften oder vermarkten vor allem auch und durchaus eben auch ein großes Interesse haben an dem, was CSA für Perspektiven bietet und auch was für Erfahrungen es gibt in der Region und darüber hinaus. Das finde ich eine tolle Chance. Also eben am 14. Januar in Bad Boll in der Evangelischen Akademie, da findet diese Tagung statt und da wird es eben einen ganzen Nachmittag um solidarische Landwirtschaft gehen.
Ja, mit diesem Ausblick nach Bad Böll endet unsere kleine Reportage hier von der Winter, von dem Dezember 2013 auf der Gartenkorb hier in Tunsel, Bad Krozingen.